Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vor wenigen Tagen ist das dritte Football-Buch im Randbreiten Verlag erschienen. College Football 101 heißt das Werk von Nils Müller. Und mit selbigem spreche ich jetzt über sein Buch, über seine Affinität zum College Football und zu Football insgesamt. Hallo Nils.
Hallo Andreas, vielen Dank, dass ich über mein Buch und über den College Football reden darf.
Sehr, sehr gerne. Wir sind hier immer interessiert daran, über College Football vor allen Dingen dann auch zu hören. College Football ist ja dann durchaus der Einstieg für die meisten Spieler dann in die NFL. Ich würde ganz gerne etwas über dich dann erstmal erfahren, Nils. Wie bist du zum Football gekommen und was war überhaupt dein Weg Richtung Football dann?
Ja, da muss ich leider ein ganz kleines bisschen ausholen, aber ich glaube, die Zeit bleibt uns. 2006 war das. Ich habe jetzt also gerade mein 10-jähriges Football-Jubiläum hinter mir. Wie so viele Jugendliche in Deutschland habe auch ich damals mit dem Fußball angefangen. Wurde da von einem Elternhaus ganz früh in einen Fußballverein verfrachtet und war irgendwann dann so im Alter von C-Jugendlichen, heißt es ja dann bei dem Fußball, schlichtweg so ein bisschen zu dick geworden, um für mich mit meinen Freunden für die höhere Mannschaft in dem jeweiligen Verein zu qualifizieren und habe dann eben eine neue Teamsportart gesucht. Und das Problem bei Teamsportarten ist ja nun mal, oder für mich stellte sich damals raus, die Jungs fangen einfach alle schon unheimlich früh an. In Basketball, Handballvereinen sind Kinder schon seit 6, 7 Jahren dann unterwegs in dem Alter, wenn du mit 14 anfängst. Und das Gute am Football war damals eben 2006, dass es tatsächlich erst mit 14 losging. Da sind wir Gott sei Dank heute in Deutschland auf einem ganz anderen Level. Aber tatsächlich war das damals so, dass ich mit 14 also dann zu den Recklinghausen Chargers kam, in dem Football-Jugendteam, und wir auch tatsächlich mit Jugendlichen von 14 bis 19 zusammenspielen. Also da war damals die Struktur noch viel, viel gröber, als sie das heute ist, mit der U16 und U19-Mannschaft.
Aber bist du damals schon mit Vollkontakt-Football angefangen oder ist es dann wirklich auch so Flag-Football gewesen?
Nein, genau richtig. Flag-Football gab es damals in Recklinghausen noch nicht. Das war absoluter Vollkontakt-Football. Wie gesagt, von 14 bis 19, das waren schon nochmal andere Zeiten. Ich würde auch gar nicht sagen unbedingt besser, weil als Coach heute muss ich ja sagen, ich bin froh, dass wir diese Staffelung in den Jugendmannschaften haben. Aber es ist natürlich eine Zeit, die mich auch geprägt hat. Also war schon ganz lustig.
Ja, besorgte Eltern würden jetzt heute wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, oder?
Genau richtig, genau richtig.
Und wie hast du dann gemerkt, dass du wirklich diese Leidenschaft für diesen Sport entwickelst, beziehungsweise wann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich will jetzt mehr erfahren über diesen Sport?
Ja, ich glaube, was beim Football mich immer fasziniert hat und auch schon als ganz junger Mensch fasziniert hat, ist, dass das mal was ganz anderes war, als das, was man gewohnt war vom Fußball. Und ich möchte jetzt dem Fußball per se nicht die Taktik abhanden sprechen oder wegsprechen. Aber es ist ja nun mal so, wenn du als 14-Jähriger in einen Sportverein kommst und du bekommst ein Playbook in die Hand gedrückt und musst jetzt Spielzüge auswendig lernen, und Sachen wissen quasi als Hintergrundwissen, um deinen Job auf dem Feld zu tun, dann eröffnet dir das ja eigentlich auch aus der sportlichen Perspektive erstmal einen ganz neuen Horizont. Mhm. Und das hat mich total interessiert. Ich habe gedacht, was, hier muss man Sachen auswendig lernen, hier gibt's eine Terminologie, hier gibt's Fachwörter, die man lernen muss, damit man überhaupt hier zurechtkommt. Und ich habe mich eben persönlich selbst auch ganz früh eben dafür interessiert, zu verstehen, wie funktioniert dieser Sport.
Ja.
Schach auf dem Rasen, das sagt man immer so. Ich habe immer das Gefühl, der Schach geht wenigstens so, dass alle mit den gleichen Voraussetzungen starten. Und da ist beim Football eben noch die Spielerkomponente mit bei. Du hast unterschiedliche Gewichtsklassen, du hast unterschiedliche Stärken und Schnelligkeiten. Ich hab von Anfang an diese Komplexität bewundert und habe gedacht, boah, da müsstest du dich mal hinsetzen und dich echt damit auseinandersetzen.
Wie stark war das Playbook der Recklinghausen Chargers, als du angefangen hast?
Das war sicherlich nicht ganz besonders stark. Das waren in der Jugend vielleicht so 3, 4 Laufspielzüge und 3, 4 Passspielzüge. Ich habe also schon immer Offense gespielt. Und dennoch, für so einen jungen Menschen ist das erstmal was ganz Neues. Wenn man sich außerhalb des Trainings, also wie beim Fußball, tatsächlich mit seiner Mannschaft oder mit seinem Sport beschäftigen muss, um am Trainingstag fit zu sein. Hm. Das hat mich auch in dem Aspekt als Jugendlicher ganz anders irgendwie in die Pflicht genommen und ja, mich dementsprechend auch ganz anders begeistert.
Wir kommen gleich noch zum College-Football, weil das ist ja quasi so ein bisschen die zweite Stufe. Die erste Stufe ist ja für den gemeinen Football-Fan die NFL, weil dort sehen wir am meisten dann aus den USA, dort gibt es die meisten Live-Spiele hier. Wie hast du dann sofort dann auch die Spiele angeguckt unter diesem Motto, ich möchte jetzt mal diese Spielzüge sehen, oder hast du das erst noch als ganz normaler Fan aufgenommen? Ich sage jetzt mal ganz normaler Fan.
Tatsächlich ist es so, dass ich ja aus dem Ruhrgebiet komme und Fußballfans hier im Ruhrgebiet, die sind entweder rot-weiß, schwarz-gelb oder blau-weiß aufgeteilt und dementsprechend gehöre ich auch zu einem dieser Lager. Ich hatte also nie, und ich hatte nie eine Verbindung zu einem NFL-Team als Fan, wie ich es zum Beispiel zu einem dieser Vereine hier im Ruhrgebiet haben könnte. Ich habe mir also nie Football angeschaut aus einer reinen Fanbrille. Ich hatte immer meine Teams, mit denen ich sympathisiere. Aber ich habe mir vor allen Dingen immer Teams danach ausgesucht, ja, wie die Football spielen. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel, als Tim Tebow zu den Denver Broncos gedraftet wurde, ganz viel die Denver Broncos geschaut, weil ich den in Florida verfolgt hatte, wusste, die spielen eine Spread Offense, Tebow läuft selbst viel und dann habe ich Tebow ganz viel verfolgt. Dann kam Chip Kelly zu den Philadelphia Eagles und ich habe mir Chip Kelly und die Philadelphia Eagles angeguckt.
Yeah.
Was bei mir auch immer eine große Rolle gespielt hat, und das ist weniger Taktik, waren auch Spieler. Also ich habe damals, als ich angefangen habe mit dem Football, mit den Eagles angefangen, weil die Mike Vick, die Sean Jackson und Brian Westbrook noch im Kader hatten. Brian Dawkins war noch dabei. Das war einfach eine Wahnsinnstruppe und die fand ich richtig cool. Und das ist ja dann als Jugendlicher auch ganz wichtig.
Ja, welches war dann das Team oder welches waren die Teams in den Nullerjahren, späten Nullerjahren, die dich besonders beeindruckt haben? Weil man wird Patriots-Fan, weil man den Erfolg sehen möchte oder weil man Tom Brady-Verfechter ist, oder man sucht sich ein anderes Team aus, weil man entweder mal da gewesen ist oder man dort studiert hat. Welche Teams hast du dann sympathisch gefunden von der Spielweise her?
Ja, es war also, wie gesagt, 2006, meine ich, wurde ja Tim Tebow mitgedraftet. Da habe ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es 2006 war, auf jeden Fall habe ich Tim Tebow ganz lange verfolgt, einfach weil ich den Mensch persönlich auch sehr, sehr sympathisch fand. Ich weiß noch, dass die Jahre total geprägt hat, dass Tim Tebow immer gerade so über die Runden kam und seine Defense und der Kicker alles geregelt hatten. Und dann war es letztendlich aber wirklich so, dass ich schon in den späten Nullerjahren für die Systeme rein viel mehr dann College Football geschaut habe und die NFL mir angeschaut habe fürs Spektakel, für die Stars. Dieser Playoff-Run von Tim Tebow, der war total klasse, das weiß ich noch, wie ich abends in meiner Studentenwohnung damals gelebt habe und gesessen habe und die Steelers im Wildcard-Playoff geschlagen wurden. So total überraschend, da hat niemand mit gerechnet. Das war klasse. Und wie gesagt, seitdem Tim Tebow aber eigentlich nicht mehr bei Denver ist, bin ich jetzt auch bei den Philadelphia Eagles hängen geblieben.
Tim Tebow füllt jetzt die Stadien in der Minor League für die New York Mets. Letztes Jahr Zuschauerrekord in der Minor League wegen Tim Tebow. Der hat durchschnittlich die Zuschauermassen um 3.000 oder 4.000 angehoben pro Spiel. Also aus Tim Tebow ist dann tatsächlich noch ein Kartenverkäufer in der MLB geworden. Er ist ja jetzt nicht mehr in der NFL zugegen. Kommen wir mal zum College Football. Wann hast du gedacht, Mensch, College Football interessiert mich dann doch noch ein bisschen mehr als die NFL?
Also findet so, sagen wir mal, in zwei Phasen statt. Einerseits hat mich College Football immer unheimlich interessiert, weil ich das total ja wahnsinnig fand, dass eigentlich da Menschen, die in meinem Alter, damals war ich noch ein bisschen jünger, aber das ist natürlich viel greifbarer als ein NFL-Profi, zumindest vom äußeren Erscheinungsbild, denn letztendlich sind ja die Profis in der NFL, wenn sie dann reinkommen, auch gerade 23. Es war einfach näher, es war irgendwie, das waren realistischere Vorbilder. Ja, dass ich als 15-, 16-jähriger Football-Jugendlicher mal so werde wie J.J. Watt, damals vielleicht noch Trent Cole von den Eagles, das erschien mir doch sehr unwahrscheinlich. Wenn ich dann aber den einen oder anderen College-Athleten gesehen habe, da habe ich gedacht, mein Gott, dafür, dass der gar nicht mal so viel größer und schwerer ist als du, macht er das schon ziemlich gut. Das war so die erste Phase in meinem Jugendalter.
Ja.
Und die zweite Phase, die kam dann wirklich so, ja, mit 18, 19, als ich wirklich angefangen habe, mich extrem mit Taktiken, extrem mit Strategien auseinanderzusetzen. Und da muss ich einfach sagen, dass ich den College Football für mich auch heute als Coach, als Haupt, also zusammen mit dem Highschool-Football, als Hauptinformationsquelle tatsächlich für meine eigenen Playbooks, für meine eigenen Überlegungen über diesen Sport ja eben benutze.
Ja, du bist jetzt selber Coach dann auch in Deutschland.
Genau, richtig. Ich trainiere in die Recklinghausen Chargers. Ja. Wir sind jetzt dieses Jahr in die Oberliga aufgestiegen, haben vor 2 Jahren den Verein von null wieder angefangen. Die Chargers sind ein ehemaliges GFL-2-Team, was sich ja ein bisschen verkalkuliert hat, musste dann zwangsweise in die letzte Liga absteigen. Und da war eben dann mein Punkt, wo ich gesagt habe, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da habe ich das ganze Programm übernommen. Ja, und seitdem sind wir jetzt 2-mal hintereinander aufgestiegen. Und wie gesagt, da sind wir jetzt angekommen, Oberliga Recklinghausen Chargers.
Ja, wie groß ist dein Playbook im Moment?
Mein Playbook wird jetzt im nächsten Jahr gut 60 Seiten haben.
Nicht schlecht.
Ja, ja. Ich muss auch sagen, die 2 Jahre waren jetzt eine totale Findungsphase, auch für mich persönlich als Coach. Ja. Und ich muss sagen, ich habe jetzt so langsam das gefunden, was ich gerne spielen möchte. Das war so ein Prozess, da kam immer das dazu, das ist rausgefallen. Und jetzt muss ich aber sagen, bin ich langsam an dem Punkt erreicht in meiner dritten Saison, wo ich dann auch wirklich ja mein System spielen kann.
Du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Ich möchte gerade noch ein bisschen über die Faszination College Football lernen. Freitags ist das Highschool Football in den USA, sonntags die NFL, Samstag ist komplett auf College Football zugeschnitten. Was ist für dich die absolute Faszination am College Football?
Ja, Identifikation ist für mich ein ganz, ganz großes Stichwort. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mich persönlich, obwohl ich das amerikanische Sportsystem durch ihr Franchising sehr, sehr attraktiv finde, weil es eben klar macht, hier wird Profisport betrieben und hier steht erstmal Tradition und Folklore im Hintergrund, hinter also dem guten Leistung und dem gut gezahlten Geld, finde ich doch die Identifikation mit diesen NFL-Franchises relativ schwierig. Ja, ich mache meine Identifikation mit diesen Teams fest an Spielern, die ich dort gut finde, an Coaches, die ich gut finde, oder ich bleibe halt tatsächlich mal 1-2 Jahre bei einem Team dabei und verfolge so alles. Aber so diese richtige Motivation, wie gesagt, ich wohne nun mal nicht in Philadelphia oder in Denver, fehlt mir da schon. Und ich glaube, und ich kaufe sie teilweise auch den Amerikanern nicht so richtig ab. Also dadurch, am besten Beispiel die Philadelphia Eagles, wenn die 3 Jahre mal so ein bisschen erfolglos spielen, dann gehen natürlich die super harten Fans weiter in den Stadion. Aber dann gibt es eben auch noch eine Baseball- und eine Basketballmannschaft, die man sich auch noch anschauen kann. Wenn man direkt aus der Gegend kommt, ist man natürlich Fan von dem Team. Aber ich glaube schon, dass es nochmal eine ganz andere Dimension der Identifikation gibt, wenn du dir ein College-Football-Spiel einer Universität anschaust, die du selbst besucht hast, auf die du selbst 4 Jahre lang gegangen bist, wo du Semester abgewälzt hast und gelernt hast. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, den auch die Amerikaner in ihrem College-Football lieben.
Ja.
Also geht auf die Universität, man studiert dort, man ist vielleicht dort beschäftigt und man bleibt dieser Universität ein ganzes Leben lang treu. Und ich glaube, das verkaufen mir auch die Spieler in der NFL, die ja auch ganz viel davon nach außen tragen. Also wenn jetzt Solomon Thomas von den San Francisco 49ers und Christian McCaffrey sich irgendwann mal wieder treffen, die waren nun mal beide zusammen am College gespielt, dann wird man das wahrscheinlich sogar in den Fernsehkameras verfolgen können, wie die beiden ihre Trikots tauschen. Oder eben vor jedem Spiel, wenn die Spieler sich vorstellen, dann stellen die sich nicht als erstes mit Philadelphia Eagles vor, sondern mit dem College, von dem sie waren oder auf dem sie waren. Mhm. Weil eben die Identifikation auch für die Spieler, und so habe ich so ein Gefühl, am College viel größer ist. Jeder NFL-Pro weiß bei einer durchschnittlichen Karriereverweildauer von, ich glaube, inzwischen 4 Jahren in der NFL oder 3 Jahren in der NFL, da warst du unter Umständen länger an deinem College. Und egal, wo du hinkommst, an diesem College warst du. Und ich glaube, dass da die Identifikation auch mit dem Verein, teilweise ja in einem Geschäft, in dem du jedes Jahr sich die Teams in einer großen Zahl wechseln, bis auf vielleicht die 3, 4 wichtigen Spieler in Offense und Defense, da spielt diese Identifikation nochmal eine ganz andere Rolle.
Ich möchte gerade noch die kurze Geschichte erzählen, dass ich vor Ewigkeiten mal in Boston ein älteres Ehepaar kennengelernt habe, beide ungefähr 65, die auswärts Allesfahrer waren für ihr College und deswegen gerade in Boston waren und auf das Spiel gegen das Boston College dann gehofft hatten. Und das unterstützt dann deine These, dass diese Identifikation mit dem eigenen College, wo man selber 4 Jahre gewesen ist, dann ja vielleicht noch verstärkt hat. Wir kommen jetzt mal auf dein Buch zu sprechen. Wann kam dir der Gedanke, beziehungsweise wann kam die Zusammenarbeit mit dem Randbreitenverlag für dieses College 101-Buch? Wann kam das zutage?
Ja, also tatsächlich war es so, dass ich jetzt 2 Jahre lang bei RAN NFL auch für die College-Football-Übertragung zuständig war. Und Roman Motzkus, der Mitmoderator bei RAN NFL, hat hier nun im Randbreitenverlag seine Autobiografie beziehungsweise genau. seine Football-Autobiografie veröffentlicht. Mhm. Und dementsprechend kam der Kontakt mit Johannes Busley, also vom Randbreitenverlag, auch über diese, ja, ich würde sagen, Nähe zustande eben mit RAN NFL. Und wir hatten uns erst einmal aber zusammengesetzt und überlegt, wie gesagt, das Projekt vom Randbreitenverlag ist ja letztendlich den Randsportarten ein größeres Ohr zu verleihen, was ich sehr schätze und sehr schön finde. Und es ging tatsächlich erst einmal um ein Projekt, in dem ich beschreiben sollte, ja, wie war es denn jetzt eigentlich 2 Jahre lang in der Schlammzone des Footballs in Deutschland? Da ist uns dann aufgefallen, das ist eigentlich ein schönes Projekt, aber wir haben eben immer auch geschielt auf diese Sache College Football. Alleine, weil erstens ich da mindestens genau die gleiche Expertise habe und dann, wenn man ehrlich sagen muss, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt einfach schlichtweg noch nichts. Es gab noch nichts. Wir haben dieses Internet abgeschaut und abgesucht und außerdem, ich glaube, es gibt ein Buch über den Mythos Notre Dame vom Huddle Verlag und sonst haben wir da wirklich deutschsprachig im College Football oder über College Football nicht viel gefunden. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, so eine kleine Einleitung, wie das Ganze funktioniert. So ein 1:1 quasi, die ganz totalen Basics für Leute, die ganz neu einsteigen, das wäre doch vielleicht mal was. Und so kam die Idee zustande.
Also das war dann tatsächlich dann auch der Aufhänger für dieses Buch. Ich möchte den Leuten erklären, wie College Football überhaupt funktioniert. Weil, wenn man sich so das anguckt, ich bin großer NFL-Fan, aber mit College Football zum Beispiel habe ich persönlich relativ wenig am Hut, weil ich Ende Dezember dann auch nicht mal durch diese Bowl-Season durchsteige. Ist das vielleicht dann auch so ein Aufhänger für dein Buch gewesen, dass dann Leuten wie mir sowas dann auch zu erklären?
Ja, genau darum ging es eigentlich. Also ich habe mich immer gefragt, wie kann es denn sein, dass die Amerikaner ihren College-Football teilweise mehr feiern als die NFL? Und der deutsche Football-Fan, ja, der sieht es wirklich immer noch so ein bisschen stiefmütterlich. Mhm. Nicht, weil er das nicht gut findet, sondern ich glaube vor allen Dingen, wie du jetzt gerade sagtest, es ist total schwierig, durch Bowl-Seasons durchzuschauen, durch dieses Poll-System. Ja, also wie kommen da überhaupt die Rankings zustande? Das ist ja teilweise auch für manche Leute ein Buch mit 7 Siegeln. Um die ging es sicherlich. Also ich habe versucht, so Halbwissen zu bekämpfen und bei Leuten anzusetzen, wie ich es ja auch jemand bin, die wirklich sich mit Football total gut auskennen und sagen, also College Football, da habe ich aber wirklich noch nie reingeschaut. Und da zu gucken, wo ist da die Faszination, wo ist das ganz Spezifische am College Football und wo ist auch das, was den College Football von der NFL unterscheidet und ihn vielleicht sogar in manchen Dingen attraktiver, in manchen Dingen weniger attraktiv macht. Und es ging dann aber sicherlich auch um die Leute, die, sagen wir mal, mit Football jetzt gar nichts am Hut haben, weil mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich mich mit Kommilitonen oder Kollegen oder meinen Eltern auch unterhalte über College Football, dann können die das teilweise gar nicht glauben, dass da Studenten vor hunderttausenden Menschen spielen. Die bekommen überhaupt kein Geld dafür, außer dass sie ihr Studium an der jeweiligen Universität abschließen dürfen. Und auch meine Freundin, also wenn ich mit meiner Freundin hier auf der Couch College Football schaue und ich der so sage, stell dir mal vor, der Junge, der ist 3 Jahre jünger als ich und die spielen in so einem Stadion und das ist kein Profisport, dann können sich die Leute das ja auch gar nicht erklären. Mhm. Und darum ging es sicherlich auch einmal, also mal so dieses kulturelle Phänomen College Football aufzuschlüsseln, was ja so uramerikanisch ist und was uns ja eigentlich total fremd ist.
Ja, wie hast du das Buch aufgebaut?
Das Buch ist tatsächlich so aufgebaut, dass ich mich ganz systematisch erstmal, also ich habe eine kleine Einleitung geschrieben und dann geht es eben in Sachen wie sieht die eine Division aus? Also wie sind die Divisionen unterteilt? Wie kommen Spielpläne zustande? Also wie sieht das überhaupt aus? Wie kommen diese Spieltage da zustande? Wie wird am Ende die Tabelle festgelegt? Wie kommen die College Football Playoffs zusammen? Das ist ein Teil. Da habe ich mich einen Teil komplett beschäftigt mit, sagen wir mal, dem Studentenleben. Also, was bedeutet es eigentlich, College-Footballer zu sein? Was bedeutet es, immer zwischen der Notwendigkeit stehen zu müssen, ein Studium absolvieren zu müssen und gleichzeitig, und da sind wir jetzt ganz ehrlich, das Leben eines Profisportlers führen zu müssen? Dann geht es sicherlich um ja, die größten Rivalitäten im College Football, die größten Traditionen im College Football. Also die ganze Sache, die dann wirklich Folklore und Tradition zu tun hat. Und dann geht es aber sicherlich auch in einem letzten, dann geht es in einem Teil noch um das Sportliche des College Footballs. Also gibt es Unterschiede zur NFL? Wenn es die gibt, wie sehen die aus? Da habe ich zum Beispiel einen kleinen Exkurs auch zu einem Spielsystem gemacht, was durch Russell Wilson und die Seattle Seahawks und Robert Griffin damals in die NFL kam. Mhm. Also habe am Beispiel der Read Option, der Zone Reads damals festgemacht. Die beiden kamen ja aus dem College Football in ihre Teams und plötzlich lief Robert Griffin die beste Rushing Season eines Quarterbacks seit langem und auch Russell Wilson spielt ja heute noch ganz viel Read Option. Das findet auch überhaupt insgesamt in der NFL noch viel statt. Also einfach, welche Systeme greifen dann auch manchmal in die NFL über und flauten dann ja auch natürlich wieder ab. Und der letzte Teil ist dann tatsächlich die größten, so muss es glaube ich auch in so einem College Football sein, die größten College Stars, die es dann in der NFL einfach nicht mehr geschafft haben. Also Busts, Draft Busts, auch damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt.
Also Johnny Manziel findet dann auch seinen
Der hat sein Plätzchen in meinem
sein
Buch.
Plätzchen gefunden, ja. Johnny Manziel, ist Tim Tebow für dich auch ein Draft Bust?
Ja, ich habe schon da die Tage mal mit jemandem drüber gesprochen. Der hat so Johnny Manziel und Tim Tebow als zwei Draft-Busts angeredet oder overhyped.
Ja.
Ich persönlich finde, dass beide Spieler nach wie vor absolut nicht overhyped sind und auch nicht overhyped waren. Johnny Manziel und Tim Tebow waren beide zwei Spieler, die sicherlich die Quarterback-Position im College so gut gespielt haben wie ganz, ganz wenig Spieler vor ihnen. Also absolut klasse College-Football-Spieler. Johnny Manziel hat immerhin als Freshman schon seine Heisman-Trophy gewonnen. Und das war ja wahnsinnig spektakulär. Also jedes Spiel, was man sich von der Texas A&M in der Freshman-Season von Johnny Manziel angeguckt hat, war einfach nur spektakulär. Und auch Tim Tebow hat ja wahnsinnig erfolgreich College-Football gespielt. Es hat, glaube ich, eher mit den sportlichen Unterschieden zwischen College-Football und NFL zu tun, dass sich beide Spieler dann später nicht durchsetzen können. Meiner Meinung nach, Tim Tebow, der war schlichtweg nicht genau genug und hat natürlich durch sein relativ offensives, mediales Wirken auf eine Franchise immer dafür gesorgt, dass Teams gesagt haben, also so gut ist er nicht, dafür nehmen wir diesen Trubel nicht auf uns.
Ja.
Bei Johnny Manziel war es ein bisschen was anderes. Ich glaube, Johnny Manziel hätte von der Athletik und vom Arm her durchaus die Möglichkeit gehabt, mehr aus sich zu machen. Aber der hatte halt eben diese wahnsinnigen Off-Field-Issues und ist dann bei den Browns gelandet. Das ist natürlich schwierig.
Off-Field-Issues ist ein schöner Begriff für es stimmte zwischen den Ohren nicht, oder?
Ja, genau richtig. Also der hat einfach wahnsinnig Probleme gehabt mit seinem Alkohol, glaube ich, ja damals war ziemlich viel feiern und das geht halt als Profisportler nicht mehr.
Ja.
Und die Cleveland Browns sind jetzt auch einfach nicht dafür bekannt, solche Spieler wieder in die Spur zu bekommen. Und dementsprechend ist jetzt ja auch relativ still um Johnny Manziel geworden. Ich habe dieses Jahr nochmal gelesen, Canadian Football League sollte nochmal angepeilt werden, aber auch da hat sich ja nicht mehr ergeben erstmal.
Ja, also College Football 101 von Nils Müller ist vor wenigen Tagen im Randbreiten Verlag erschienen, erhältlich bei den Online-Händlern beziehungsweise im gut sortierten Taschenbuchfachhandel. Wir haben jetzt dann auch drei Bücher zur Verfügung gestellt bekommen vom Randbreiten Verlag. Die möchten wir unter euch verlosen, unter allen, die mitmachen. Wir haben einen Facebook-Post, wir haben einen Twitter-Post. Dort könnt ihr darunter kommentieren, welches eure beste oder nach eurer Meinung nach, welches der beste College-Draft Jahrgang war, der rausgekommen ist in den letzten, ihr könnt gerne die letzten 250 Jahre, seitdem die Unabhängigkeitserklärung der USA dann erstellt worden ist, könnt ihr gerne euren Tipp abgeben, beziehungsweise eure Meinung abgeben, welches war die beste Draft-Class der NFL aus dem College heraus. Dann könnt ihr mit etwas Glück eins von drei Büchern College Football 101 von Nils Müller gewinnen. Nils, dein liebster Jahrgang in den letzten 10, 15 Jahren, was die Colleges anging?
Ja, dadurch, dass ich ja noch relativ jung bin und so richtig aktiv auch die Drafts, so sagen wir mal, seit 2010 verfolge, muss ich sagen, 2011 hat mir richtig gut gefallen. Mit Cam Newton, Von Miller, J.J. Watt, DeMarco Murray, Julio Jones von Alabama. Also wenn man überlegt, jetzt alleine die Namen, die ich aufgezählt habe, dass die alle in einer Draft-Class kamen, das ist schon kein schlechter Jahrgang.
Das ist kein schlechter Jahrgang. 45 Spieler aus dem Jahrgang 2011 waren im Pro Bowl. Das war Nils Müller, der uns sein Buch vorgestellt hat, College Football 101, erschienen im Randbreiten Verlag. Und wie gesagt, ihr könnt hier dann auch eins von drei Büchern gewinnen. Vielen Dank, Nils, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Andreas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.